ARD.
Herzlich willkommen. Kai Schmieding ist hier. Ein Jahr mutmaßlich nicht arm an Krisen hat begonnen. Und eine, die uns auf verschiedenen Ebenen weiter begleitet, ist die Frage, wie es mit unserem Nachbarn Russland weitergeht. Denn eins ist klar, wie auch immer der Krieg in der Ukraine ausgeht, wer auch immer Putin mal nachfolgen wird, wir werden einen Modus vivendi finden müssen. Und sei es einen des einigermaßen friedlichen Nebeneinanderherlebens. Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Das ist die Leitfrage für heute und auch der Titel des Buches von Jens Siegert. Er ist zugeschaltet per App. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Jens Siegert ist Autor und Politikwissenschaftler, kennt das Land von innen. Er lebte 30 Jahre in Moskau und er zeigt im Buch verschiedene Szenarien, wie sich Russlands Politik und Gesellschaft entwickeln könnten, was das für uns bedeutet. Er meint, zumindest unter diesen unfreien Bedingungen scheint es so, dass eine Mehrheit der Russen heute Putins Politik unterstützt. Heißt das wirklich, dass zu viele Menschen in Russland weder Demokratie noch Frieden wollen? Besteht eine Chance, dass die Weltmacht irgendwann einen demokratischeren Weg einschlägt? Gibt es eine Zivilgesellschaft im Land, die sich für ein freies, demokratisches und friedliches Russland einsetzt? Auf welche Zukunftsszenarien sollte sich der Westen vorbereiten? Herr Siegert, ich habe eben gesagt, Sie haben 30 Jahre in Moskau gelebt. Das ist Ihr Lebensmittelpunkt. Sie sind verheiratet mit einer Moskauerin. Wir haben in den letzten Wochen öfter miteinander telefoniert und ich weiß, dass Sie zwischenzeitlich Moskau verlassen hatten und Ihnen dann empfohlen wurde, lieber nicht zurückzukehren. Wie ist denn die aktuelle Situation?
Ja, die aktuelle Situation ist, dass ich nicht in Moskau bin im Moment, aber darüber nachdenke, jetzt im Frühjahr wieder zurückzufahren. Das Problem ist, dass man nicht wirklich sehr zuverlässig einschätzen kann, wie groß das Risiko ist. Es ist immer ja eben eine Frage der Einschätzung. Es gibt keine äußeren Anlässe dafür, dass ich gefährdet bin, aber es ist eben so, dass Leute, die etwas sagen, was Putin, was der russischen Regierung nicht gefällt, was ihre Darstellung insbesondere des Kriegs in der Ukraine widerspricht, dass die mit Repressionen rechnen müssen. Das trifft vor im Moment bisher vor allen Dingen russische Staatsbürger, nicht so sehr Ausländer, aber man weiß es eben nicht. Besser gesagt, wenn man es dann weiß, dann ist es zu spät.
Diejenigen, die kritisch schreiben, die kritisch berichten, für die hat sich die Situation in den letzten Jahren deutlich verschärft, könnte man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Russland ist allerspätestens mit dem großen Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022 eine Diktatur geworden. Eine Diktatur, die ganz hart gegen Kritiker und Kritikerinnen vorgeht. Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel OWD-Info, das ist so eine Organisation, die beobachtet Menschenrechtsverletzungen durch die Justiz in Russland, gehen davon aus, dass inzwischen mehr als 1.500 Menschen in Russland als politische Gefangene in Gefängnissen sitzen. Ein großer Teil davon wegen Kritik an diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.
Wie ist denn aktuell das Leben in einer großen Stadt wie Moskau? Spürt man da zum Beispiel die Sanktionen im Alltag? Spürt man da irgendeine Form von Einschränkung, abgesehen von der Redeeinschränkung, von der Sie gerade gesprochen haben?
Nein, eher nicht. Also zumindest in Moskau nicht und wahrscheinlich auch in den anderen großen Städten nicht. Die Versorgung ist so gut, wie sie immer gewesen ist. Es ist auch nicht so, dass der Krieg in Russland weit ab von der Ukraine, also nicht direkt in den Grenzgebieten, sondern eben Moskau, das sind bis zur ukrainischen Grenze, ne, sicherlich 500, 550 Kilometer, dass dieser Krieg nicht präsent ist. Das Leben dort sieht aus wie ja eigentlich in jeder anderen europäischen Stadt auch. Die Leute gehen ins Café, sie gehen zur Arbeit, sie kaufen ein. Der Krieg ist zwar da, aber er ist eher da als wie so ein großer Elefant im Raum, den niemand sieht, aber von dem alle wissen, dass er da ist.
Gibt es aber noch sowas wie ein öffentliches, ich sag mal, politisches Leben, also sowas wie Bildungsveranstaltungen, Vorträge, auf denen man über gesellschaftliche und politische Themen diskutiert? Sowas gab es ja mal.
Das gab es und das gab es sehr viel, eigentlich jeden Tag, jeden Abend, mehrere Möglichkeiten, die man hatte. Aber das ist alles völlig vorbei. Es gibt kein öffentliches politisches Leben außerhalb dessen, was der Kreml möchte und was der Kreml toleriert. Und das heißt eben nichts, was die Sichtweisen des Kremls in Frage stellt. Das war spätestens mit dem 24.02. vorbei.
Sie haben jetzt dieses Buch über Russlands Zukunft vorgelegt, während Putins Truppen in der Ukraine noch einen Vernichtungskrieg führen. Was sagen denn die aktuellen Levada-Zahlen? Also das ist ja das letzte unabhängige Meinungsforschungsinstitut. Wie groß ist denn die Zustimmung nach diesen Zahlen in der Bevölkerung für Putin und für diesen Krieg?
Ja, die Zustimmung ist leider doch wohl ziemlich groß. Die Zahlen gehen von 70-80% der Menschen in Russland aus, die auf Putins Seite stehen in diesem Krieg. Allerdings muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt etwa 20% tatsächlich harte ideologische Befürworter und Menschen, die Putin folgen. Etwa eine ähnliche Anzahl von Menschen sind Gegner von Putin und die große Menge dazwischen ist eigentlich unentschieden. Aber sie glauben die Versicherung, die Behauptung von Putin und seinen Propagandisten, dass dieser Krieg kein Krieg sei, den Russland angefangen habe. Das mag vielleicht im Moment absurd klingen, weil Russland ja angegriffen hat. Aber die Erklärung, die Putin da liefert, ist, das ist das war ein Verteidigungsangriff sozusagen, ein präventiver Angriff, weil ein Angriff der Ukraine mit Hilfe des Westens oder vielleicht sogar initiiert und gesteuert durch den Westen auf Russland unmittelbar bevorstand. Deswegen verteidige man sich in der Ukraine und man verteidige sich gegen den Westen, der Russlands Vernichtung. Putin sagt das ganz eindeutig, dass das ein existenzieller Krieg sei, der Russlands Vernichtung haben wolle. Und dieser Argumentation folgen viele Leute. Plus, was man sehr viel hört, immer wieder ist, erstens, wir als kleine Leute können ohnehin nichts ändern, haben ohnehin keinen Einfluss. Und dann, wenn mein eigenes Land schon im Krieg ist, dann muss man zusammenstehen, welche unterschiedlichen Meinungen, welche Probleme wir auch untereinander immer haben, das ist etwas, worüber man sich nach dem Krieg unterhalten kann.
Also das Thema Krieg in der Ukraine, kann man sagen, spaltet die Menschen in Russland durchaus. Ist das dann auch, wenn wir wieder über diese Sprachlosigkeit oder dieses Schweigen sprechen, ist das dann auch ein Thema, wo man sagt, wir schweigen lieber darüber, wir sprechen da lieber nicht in der Familie darüber oder auf der Arbeit darüber?
Ja, das kommt sehr häufig vor, weil es ist, man muss sich das so vorstellen, die Befürworter und die Gegner leben praktisch in ganz unterschiedlichen Vorstellungswelten. Es gibt sozusagen keine Verständigungsmöglichkeiten. Die einen glauben, Russland wird angegriffen, die anderen glauben, Russland greift an. Da es keine Verständigungsmöglichkeiten gibt, kann man das auch nicht klären. Ich weiß von an einigen Punkten, also zum Beispiel auch an Arbeitsplätzen, an Universitätsinstituten, dass man sich sozusagen auf eine Art Stillstandsabkommen vereinbart hat. Also wir reden nicht darüber, weil uns sonst die ganze Sache auseinanderfliegt. Aber das Thema ist natürlich auch immer, ist natürlich trotzdem immer im Raum, es ist immer da.
Wobei es mutmaßlich ja auch große Unterschiede in den Auffassungen gibt. Wir sprachen über Moskau, über eine Großstadt, wir sprachen über die Peripherie. Also da gibt es ja möglicherweise Unterschiede. Wie sehen das die Menschen in der Stadt? Wie sehen das die Menschen auf dem Land?
Ja, auch da kann man auf die Levada-Zahlen verweisen. In den großen Städten ist es etwas kritischer. Es gibt mehr Gegner von Putin und seiner Politik. Auf dem Land und in den kleinen Städten ist das geringer. Aber die Spaltung ist trotzdem da. Es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen in den großen Städten eine große Mehrheit von Putin-Gegnern gibt. Zumal eben dieser Effekt, von dem ich gerade geredet habe, dass im Englischen sagt man, glaube ich, sich das Versammeln um die Fahne, um die Flagge herum, also sozusagen im Krieg zusammenzustehen, der auch in den großen Städten, dass dieser Effekt auch in den großen Städten wirkt und die direkte Gegnerschaft gegen Putin zurückgegangen ist.
Jens Siegert ist unser Gast. Ich sage nochmal den Titel des Buches, um das es heute geht. Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Wollen die Menschen in Russland eigentlich Demokratie? Oder ist diese Staatsform für weite Teile der Zivilgesellschaft zu wesensfremd und illusorisch?
Eine große Frage. Wir wollen vielleicht eine kurze Antwort zunächst mal darauf versuchen.
Ja, also wenn man Umfragen, wir sind immer wieder bei diesen Umfragen, wenn man Umfragen glaubt, dann wollen stabil seit über 30 Jahren mehr als die Hälfte der Menschen in Russland in einem demokratischen Staat leben. Also wenn man diese Frage so direkt fragt, dann bekommt man als Antwort von den meisten Menschen, ja, wir wollen in einer Demokratie leben. Die Frage ist eher, was stellen sich diese Menschen unter einer Demokratie vor? Und da sieht es in Russland so aus, dass die meisten Menschen unter Demokratie ein politisches System verstehen, in dem der Staat, vor allen Dingen der Staat, für das Wohlergehen der Menschen sorgt. Es geht nicht so sehr, es gibt nicht so sehr die Vorstellung, dass es um Freiheitsrechte geht, um das Recht, etwas zu sagen, um das Recht zu reisen, um das Recht zu wählen, sondern um das Recht, gut zu leben. Und da unterscheiden sich dann die Ansichten in Russland relativ stark von vielen Ansichten, die es in demokratischen Ländern, vor allen Dingen im Westen, gibt.
Und die westliche Demokratie ist dann eher ein abschreckendes Beispiel, oder die Spielart der Demokratie, wie wir sie vorleben, ist kein Beispiel, dem man folgen möchte in vielen Fällen?
Nicht mehr. Das war ein sehr großes Beispiel am Ende der Sowjetunion und in den 90er Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen in den 2000er Jahren. Aber da hat es eine sehr große Enttäuschung gegeben auf russischer Seite. Die Perestroika, Glasnost sind ja unter anderem mit den Forderungen zusammengefallen, wir wollen so leben wie im Westen. Da ist es demokratisch und vor allen Dingen aber auch ökonomisch sehr viel besser als bei uns, wirtschaftlich sehr viel besser als bei uns. Und dann sind die 90er Jahre gekommen und der Staat ist fast auseinandergefallen. Der Staat war nicht wirklich richtig handlungsfähig. Und die Freiheit, die damals gekommen ist, ist gleichzeitig gewesen mit einer tiefen Wirtschaftskrise, sodass viele Menschen in Russland diese beiden Dinge zusammenbringen. Freiheit heißt, der Staat wird schwach, der Staat erfüllt seine Funktionen nicht mehr, und Freiheit heißt, dass es wirtschaftlich schlecht geht. Dann kam Putin wieder, der die Freiheit eingeschränkt hat, und gleichzeitig ging es wirtschaftlich aufwärts. Diese beiden Erfahrungen haben dazu geführt, dass viele Menschen in Russland das westliche Modell jetzt nicht mehr so gut finden.
Ich finde es sehr spannend, was Sie über die Vorstellung von einem guten Staat eben gesagt haben. Also dieses Paternalistische, also ein starker Staat, eine starke Demokratie garantiert mir ein gutes Leben. Und ist so ein bisschen der Handel, dass ich dafür übersehe, dass dieser gütige Vater in mancher Hinsicht dann auch brutal ist und auch sich Vergehen leistet. Also das habe ich dann zu übersehen. Ist so das Bild vom Staat und auch von demjenigen, der das Land dann anführt?
Ja, das ist ein bisschen so. Das hängt auch mit der Erfahrung vieler Menschen in Russland zusammen. Die Erfahrung ist, man kommt ohne den Staat nicht aus. Der Staat entscheidet viel, wenn nicht gar alles. In der Sowjetunion war er sozusagen, es gibt ja die Theorie, dass die Sowjetunion ein totalitäres Land gewesen ist. Der Staat war überall. Und gleichzeitig ist der Staat aber eben auch grausam. Der Staat fordert, der Staat ermordet. Man sollte sich möglichst von ihm fernhalten. Und dieses Gleichgewicht zu finden sozusagen, dass alle Hoffnungen so mit dem Staat zusammenhängen und gleichzeitig man sich davon fernhalten soll, das gilt auch bis heute noch weiter.
Wir hören eine nächste Frage.
Ist Putin eigentlich die einzige Figur im Machtapparat des Kreml mit imperialen Großmachtfantasien? Würde sich die russische Außenpolitik durch den Wegfall Putins überhaupt grundlegend ändern? Und darf sich die russische Bevölkerung in Zukunft nach Putin vielleicht wieder freuen auf Politikercharaktere wie etwa Boris Jelzin oder Michael Gorbatschow?
Herr Siegert, auch hier der Versuch einer kurzen Antwort auf die große Frage.
Ja, also das wissen wir einfach nicht. Wäre besser gesagt, im Moment ist es so, dass vor allen Dingen im Staatsapparat diese Großmachtfantasien, dieses geostrategische Streben nach großem Einfluss in der Welt, diese diktatorischen Vorstellungen, dass die überwiegen. Was aber passiert, wenn Putin nicht mehr da ist, kann man jetzt schlecht sagen. Es wird, das was wir wissen, ist, es wird sich etwas ändern, weil dieses politische System, das Putin aufgebaut hat, sehr stark auf ihn als Person abgestimmt ist. Wenn er nicht mehr da sein wird, wird es ein Vakuum geben, ein Machtvakuum. Es gibt die allgemeine Politologenweisheit, ein Machtvakuum gibt es eigentlich nicht. Immer wo es ein Vakuum gibt, da wird sich etwas füllen. Und wer das aber sein wird, ob das nun Leute sein werden wie Jelzin oder Gorbatschow, von denen eben gerade die Rede war, oder die vielen demokratischen Politikerinnen und Politiker, die es in den 90er und in den 2000er Jahren gegeben hat, oder ob es einfach das Gleiche sein wird wie bei Putin sozusagen, nur eben mit einem anderen Gesicht, das müssen wir dann sehen.
Eine Erzählung ist ja, wir müssen in Russland nach neuer Größe oder nach alter Größe streben, weil das schlimmste Ereignis, das uns passiert ist, das war der Zerfall der Sowjetunion. Das war die größte Kränkung, das wird häufig erzählt. Und dann wird gesagt, der Westen ist der, der uns diese Kränkung zugefügt hat. Der Westen ist zuständig für den Zerfall der Sowjetunion. So ist die Erzählung. Ist denn dieser Zerfall der Sowjetunion, auf den sich viele beziehen in ihren Erzählungen, tatsächlich auch immer noch die größte Kränkung auch im kollektiven Gedächtnis der Menschen, der allgemeinen Bevölkerung?
Ja, das würde ich so sehen. Und Putin ist derjenige, was die Menschen denken, der das wieder heilt, der diese Kränkung wieder heilt. Sie müssen sich vorstellen, die Sowjetunion war eines der beiden Länder, die das Weltgeschehen zusammen mit den USA bestimmt haben. Und sozusagen über Nacht ist das auseinandergefallen, war zu Ende. Und das Land ist zu dem, was dann auch Obama 2008, glaube ich, noch ein wenig stichelnd eine Regionalmacht. Ja. genannt hat, zusammengesunken. Überall auf der Welt ist Russland eben nicht mehr so wichtig wahrgenommen worden, wie die Menschen das gewohnt waren. Und da werden Erklärungen für gesucht. Und Erklärung, die gegeben wird und die von Putin auch immer wieder gegeben wird, ist eben, das ist der Westen. Und zwar, weil Russland neidet das gute Leben im Land, vor allen Dingen aber die Rohstoffe und den Reichtum in Sibirien, und Russland klein halten möchte.
Die Annexion der Krim ist dann, wenn wir von einer Kränkung sprechen, ja ein erster Teil der Heilung der Kränkung gewesen, so zynisch es klingt. Muss man das so interpretieren?
Ja, das ist so interpretiert worden. Es gab eine große Euphorie in Russland nach der Annexion der Krim. Diese Euphorie hat etwas damit zu tun, dass tatsächlich die allermeisten Menschen in Russland der Meinung waren, das sei ungerecht, dass die Krim nicht zu Russland gehörte mehr, sondern eben jetzt zur Ukraine. Es hat aber auch was damit zu tun, dass Putin das gemacht hat und niemand konnte etwas dagegen tun. Es gab sozusagen den Eindruck, Russland müsse immer zu viel Rücksicht auf andere nehmen, insbesondere natürlich und in allererster Linie natürlich auf die USA. Und nun hat Russland wieder gehandelt, ohne dass die USA etwas dagegen tun konnten. Sie waren zwar dagegen, aber sie haben nicht die Macht, Russland daran zu hindern. Und das ist aufgefasst worden als ein, vielleicht nicht der erste, sondern der zweite oder dritte, aber ein wesentlicher Schritt wieder dahin auf, wie das in Russland immer heißt, auf Augenhöhe mit dem Westen zu kommen.
Man spürt ja an den Zuschriften, dass viele Hörerinnen und Hörer auch deswegen sich fragen, wie geht es denn möglicherweise nach der Ukraine weiter? Alfred Hild aus Blieskastel schreibt zum Beispiel, wird Putin, wenn er Erfolg mit seinem Krieg gegen die Ukraine hat, auch andere Länder, zum Beispiel Moldau, besetzen? Wie schätzt Herr Siegert diese Gefahr ein?
Ich denke, dass man diese, dass man das nicht ausschließen kann. Die vielleicht kann man das an dem Denken ein bisschen illustrieren. Putin handelt und hat auch im Inneren immer so gehandelt, dass er hart zugeschlagen hat und hat dann auf Reaktionen geschaut. Wer wehrt sich dagegen? Wie groß ist die ist der Widerstand gegen das, was ich mache? Um dann einen Kompromiss einzugehen, der aber meistens so war, dass er etwas gewonnen hatte bei diesen Handlungen. Und so ist auch die Weltsicht in Bezug auf internationale Beziehungen und die internationale Ordnung. Wir schauen erstmal, wir machen das. Wir machen jetzt vielleicht, wird der Ukraine-Krieg damit enden, dass es einen Friedensvertrag gibt und ein Teil der Ukraine, da wird ja jetzt viel drüber geredet, kommt nicht an die Ukraine zurück. Der Westen erkennt das nicht an, die Ukraine erkennt es nicht an, aber es ist faktisch so, dass Russland sich diese Teile, die es jetzt besetzt hält, dann angeeignet hat. Und dann wird Putin aus meiner Sicht sicherlich wieder schauen, wo gibt es weitere Möglichkeiten. Es ist so, dass die Situation, auch die heutigen Grenzen, nicht als etwas Festes, als etwas rechtlich Festgelegtes angesehen werden, sondern eher als Ausdruck eines gegenwärtigen Kräfteverhältnisses. Mhm. Wenn wir irgendwann wieder stärker sind, können wir diese Grenzen auch wieder verändern.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie wirken sich erneute Verhaftungen von Juristen auf die Stimmung der Intellektuellen, im Besonderen in den Städten, aus? Haben Sie Erkenntnisse darüber?
Herr Siegert, bitte.
Ja, alle wissen, und das ist sehr stark, oder das ist wahrscheinlich in erster Linie auch der Sinn dieser Repressionen, die nicht flächendeckend sind, aber alle wissen, jeder oder jede, die sich gegen Putin stellt, kann jederzeit verhaftet werden, kann jederzeit angeklagt werden, kann jederzeit verurteilt werden, und zwar zu langen Haftstrafen. Jetzt bei den Juristen, das waren die Juristen von Nawalny, drei Juristen von Nawalny, die diese Frau, die Hörerin gemeint hat, die sind zu über 5 Jahren Gefängnishaft verurteilt worden. Und das ist wie ein Damoklesschwert, das über allen schwebt. Es ist ein wichtiger Teil, die Opposition, Widerstand gegen die putinsche Politik in Russland klein zu halten.
Sie schreiben, was die Stimmung in der Bevölkerung angeht, laut Levada-Zahlen, und das fand ich besonders interessant, gibt es bei den unter 30-Jährigen mehr Putin-Gegner als im Rest der Bevölkerung?
Ja, das ist wahrscheinlich, also ich fand das gar nicht so erstaunlich, weil es sind ja meistens eher die jungen Menschen, die ein bisschen widerständiger sind, die nicht so sehr alles das mitmachen, was ihnen vorgegeben wird. Und das ist eben auch in Russland so. Dazu kommt allerdings auch etwas, was mit der Mediennutzung zu tun hat. Die staatliche Propaganda funktioniert im Wesentlichen in Russland immer noch über das Fernsehen. Bis zu 80% der Menschen informieren sich über Politik, vor allen Dingen aus dem Fernsehen. Und das Fernsehen ist eine einzige Propagandashow inzwischen. Junge Menschen schauen viel weniger Fernsehen. Das hat ein bisschen was mit dieser Propaganda zu tun, die einfach auch langweilig und ermüdend ist, die viele Leute nicht wirklich interessiert. Aber es hat eben auch etwas damit zu tun, dass wie überall auf der Welt junge Menschen sehr viel mehr im Internet unterwegs sind, auf sozialen Netzwerken, in ihren eigenen Gruppen und sich darüber informieren. Da ist die Propaganda natürlich inzwischen auch stark, aber sie ist nicht, sie kann nicht so zielgerichtet und nicht so deutlich wirken, wie das im Fernsehen möglich ist. Und das ist zumindest auch bei von Soziologen eine der Erklärungen, warum bei jungen Leuten die Kritik und ja, warum junge Leute Putin kritischer, etwas kritischer sehen als die Durchschnittsbevölkerung.
Das heißt, kurz nachgefragt, also auch in Russland ist es möglich, ein freies Internet irgendwie zu besuchen, mit technischen Hilfsmitteln, oder ist es nicht so ohne weiteres möglich?
Ja, doch, erstens ist es noch so, dass es noch sehr viele freie Webseiten gibt. Es ist die Zensur im Internet ist in den letzten 3 Jahren auch sehr viel stärker geworden. Es gibt viele Seiten und vor allen Dingen kritische russischsprachige Medien, egal ob sie nun von Russen betrieben werden oder aus dem Ausland, die gesperrt sind. Aber es gibt zum Beispiel mit Telegram noch ein großes soziales Netzwerk, das frei verfügbar ist. In dem man jede nur denkbare politische Meinung pro Kreml oder anti-Kreml finden kann und über sogenannte VPN-Kanäle kann man eben auch gesperrte Seiten sehen. Da wird zwar auch inzwischen verstärkt gegen vorgegangen, jüngst ist ein Gesetz verabschiedet worden, das die Werbung für solche Umgehungstechnologien verbietet. Aber nach auch Umfrageergebnissen zwischen 20% und 30% der Menschen in Russland nutzen regelmäßig diese Umgehungstechnologien, VPN-Kanäle, und informieren sich im Internet auch über andere Sachen. Das hat allerdings auch aus Kreml-Sicht den Vorteil, also aus Kreml-Sicht den Vorteil, das muss man aktiv wollen. Man muss also sozusagen schon andere Informationen haben wollen. Das heißt also ein gewisses Bewusstsein darüber, dass es andere Informationen gibt, dass andere Informationen sichtbar sein sollten, muss vorher schon vorhanden sein. Und das gilt eben für viele Menschen, wie schon gesagt, nicht, die sich das Fernsehen angucken und dann eben voll der Propaganda ausgesetzt sind.
Aber es ist ja doch bemerkenswert, was die jungen Menschen in Russland machen, wenn wir darüber sprechen, wohin treibt das Land. Die jungen Menschen sind ja die möglicherweise dann mal eine Demokratie mit Leben füllen oder etwas Neues machen. Es gibt ja die Theorie, dass die Bereitschaft zur Auflehnung dann am höchsten ist, wenn vor allem junge Männer keine ökonomische Perspektive haben. In der Hinsicht sieht es aber, das schreiben Sie auch im Buch, bei den gerade jungen Menschen in Russland offenbar ja recht gut aus, denn die profitieren ähnlich wie hier bei uns im Westen die jungen Menschen davon, dass die Boomer alle in Rente gehen. Also ökonomisch geht es den Jungen eigentlich recht gut?
Ja, solange die Wirtschaft in Russland noch einigermaßen funktioniert, und es ist im Moment so, dass sie im vorigen Jahr ist sie noch stark gewachsen, vor allen Dingen wegen der Militärausgaben und wegen der Kriegsausgaben. Russland hat auf eine Kriegswirtschaft umgestellt mit sehr, sehr hohen staatlichen Investitionen, die zwar die staatlichen Reserven ein wenig abgeschmolzen haben, aber für das Land noch möglich sind. Und dazu kommt eben die demografische Lage. Russland ist ein sehr europäisches Land in dieser Hinsicht. Es gibt eine ziemlich niedrige Geburtenrate. Im Moment ist es so, dass die in den 90er Jahren Geborenen in das Berufsleben kommen. Und da ist in den 90er Jahren ist die Geburtenrate um über 50% eingebrochen. Das heißt, wenig junge Leute, viele junge Männer als Soldaten im Krieg, am Beginn vor allen Dingen der Vollinvasion in die Ukraine sind bis zu 1 Million junger Menschen aus Russland ausgewandert. Das hat dazu geführt, dass es einen großen Arbeitskräftemangel gibt. Putin hat sich letztens erst dafür gelobt, dass es keine Arbeitslosigkeit in Russland gibt. Und der Hintergrund liegt eben in diesem Mangel an jungen Leuten und daran, dass eben immer mehr ältere Leute in Rente gehen. Das heißt also, aus dieser Hinsicht gibt es wenig Hoffnung auf Widerstand.
Jens Siegert ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Wir hören eine nächste Frage.
Russland wird einen fürchterlichen Preis bezahlen, hat der Westen unisono deklariert. Wir sehen nun, Russland richtet sich ein auf eine blühende Kriegswirtschaft, sammelt Verbündete ein. Wie lange kann Russland dann doch durchhalten?
Wie ist Ihre Reaktion auf diese Äußerung?
Ja, wahrscheinlich länger, als wir gehofft haben. Es gibt eine ganze Reihe von Krisenanzeichen jetzt, dass es schwieriger werden wird in den kommenden Jahren, als es bisher gewesen ist mit dieser Kriegswirtschaft. Aber ich glaube, Hoffnungen darauf, dass das Land zusammenbrechen wird in Kürze, diese Hoffnungen werden enttäuscht werden. Außerdem ist die Frage, wie lange kann man durchhalten, ist ja nicht nur eine absolute Frage. Es ist nicht eine Frage, bleibt die Wirtschaft so groß, wie sie jetzt ist? Bekommen die Leute so viel Geld, wie sie jetzt haben? Verdienen sie so viel, wie sie jetzt haben? Bleibt der Wohlstand auf der Höhe, wie sie jetzt haben? Sondern es ist immer eine relative Sache. Man kann Leute ja auch mit nicht monetären Dingen motivieren. Und was wir vorhin schon hatten, wenn diese Annahme stimmt, die Putin behauptet, dass das Land in einem existenziellen Krieg ist. Das heißt, er sagt, entweder gewinnen wir oder es wird Russland nicht mehr weitergeben. Dann kann das natürlich auch sein, dass man die Leute motiviert, sehr viel größere Schwierigkeiten noch durchzustehen, als sie bisher haben.
Welche Bedeutung hat Religion, welche Bedeutung hat die Kirche bei alledem, bei den möglichen Veränderungs- oder Beharrungsprozessen? Ist die orthodoxe Kirche ein Element der Orientierung und ein Element nationaler Identität?
Ja, die orthodoxe Kirche ist wie alle orthodoxen Kirchen eine Staatskirche oder eine Landeskirche. Nicht wie die katholische Kirche eine weltweite Kirche, sondern das ist eine russisch-orthodoxe Kirche, die sehr, sehr eng mit dem russischen Staat verbunden ist. Die Kirchenoberen unterstützen diesen Krieg. Der Patriarch hat dazu aufgerufen, zu helfen. Sie segnen die Soldaten. Die Kirche hat eine eindeutig staatlich und Putin stützende, den Staat und Putin stützende Funktion hier. Und das hilft Putin auch tatsächlich. Die Kirche ist eine der wenigen Institutionen, die von den allermeisten Menschen in Russland positiv gesehen werden und eine relativ große, auch moralische Autorität haben. Insofern ist die orthodoxe Kirche eine starke Stütze für Putin.
Also was ist das Hauptansinnen, wenn er öffentlich immer wieder diese Kirchennähe inszeniert? Was ist das Hauptansinnen, was er dabei verfolgt?
Ja, ich denke schon, dass das eben ein Element ist, die politische Zustimmung für seine Herrschaft und auch für seine politischen Handlungen zu unterstützen. Ob Putin selbst nun, der sich in der Kirche zeigt, der sich bekreuzigt, betet, ob Putin selbst nun gläubig ist oder nicht, der auch im Übrigen in der Sowjetunion zur Sowjetzeiten schon getauft worden ist, das weiß man nicht. Man kann ja nicht in seinen Kopf hineingucken, aber diese Unterstützung ist sicherlich viel wert.
Es gab aber durchaus auch Stimmen in der russisch-orthodoxen Kirche, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, habe ich wahrgenommen, oder?
Ja, die gab es, aber die waren marginal. Das waren einige wenige Priester und einige von denen sind bestraft worden, andere sind abgesetzt worden. Im Moment gibt es, soweit man das sehen kann, keinen großen Widerstand in der Kirche gegen diese Linie der Kirchenoberen.
Wir hören eine nächste Frage.
Von Russland sollte der Westen nicht allzu viel erwarten. Was versprochen oder vereinbart wurde, wird meistens unterlaufen. Sanktionen fruchten nicht. Die Kultur ist nur ein schwaches Bindeglied. Die Weltherrschaft ist im Visier. Naivität ist hier nicht angebracht. Putin und sein chinesischer Freund sind fast gleichaltrig und hatten beide eine verkorkste Kindheit, was uns für die Zukunft nichts Gutes erwarten lässt. Vielen Dank.
Herr Siegert, wie ist Ihre Reaktion?
Ich bin auch eher skeptisch dabei. Eine der Begründungen, die einem immer wieder begegnet in Russland, warum, also Russland hat ja Es gab ein gutes Verhältnis mit dem Westen. Es gibt eine ganze Reihe von Abkommen. Es gibt zum Beispiel ein NATO-Russland-Abkommen über Zusammenarbeit. Russland war Mitglied des Europarates, da sind sie ausgetreten nach dem großen Überfall und haben die Europäische Menschenrechtskonvention anerkannt, haben anerkannt die Unverletzlichkeit der Grenzen, waren eine der Garantiemächte für die Unverletzlichkeit der Ukraine, nachdem die Ukraine Mitte der 90er Jahre ihre Atomwaffen an Russland abgegeben hat. Und dann wurde das alles gebrochen. Und die Begründung in Russland ist immer, das haben wir damals machen müssen, weil wir schwach waren. Das hat man uns aufgezwungen und jetzt sind wir nicht mehr schwach und dann können wir das alles ändern. Wenn es solch eine Auffassung von Recht und von Verträgen und von Vereinbarungen gibt, dann ist das natürlich auch für die Zukunft dann gibt es natürlich auch für die Zukunft keine Basis mehr dafür, darauf zu vertrauen, dass spätere oder jetzt neue Vereinbarungen eingehalten werden. Insofern ist das tatsächlich ein großes Problem für jede Form von Verständigung mit Russland nach dem Krieg in der Ukraine oder darüber, wie dieser Krieg beendet werden kann.
Sie schreiben im Buch, die 90er sind das Schlüsseljahrzehnt, um das heutige Russland zu verstehen. Wir haben es vorhin auch schon angedeutet. Diese 90er erklären in vieler Hinsicht auch den Erfolg Putins, schreiben Sie im Buch. Geraten bei vielen, sagen wir mal, in der Erinnerung die zaghaften Verbesserungen in Sachen Freiheit und Demokratie, die es damals gab, in den Hintergrund und es dominieren ganz andere Erinnerungen an diese Zeit, an Chaos, Armut, an Raubtierkapitalismus. Ist das im kollektiven Gedächtnis geblieben?
Ja, und Putin hat da sehr viel dafür getan. Das ist auch systematisch in das kollektive Gedächtnis mit wieder eingeschrieben worden und wird auch immer noch wieder eingeschrieben. Sie müssen sich vorstellen, die Sowjetunion war ein sehr geschlossenes Land, das plötzlich aufgewonnen ist, es gab eine unheimliche Freiheit, eine nicht gekannte Freiheit, die von vielen genutzt worden ist und von vielen aber auch ausgenutzt worden ist gegen die anderen Leute. Eine kleine Gruppe von Menschen ist unheimlich reich geworden, während die große Masse verarmt ist von einem schon ohnehin nicht hohen Niveau noch viel weiter runter. Von 1991 bis 1998 ist das russische Bruttoinlandsprodukt um fast 50% gesunken. Wenn Sie sich daran erinnern, wie in der Finanzkrise 2008, 2009 war das, glaube ich, in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt um, ich glaube, 6% gesunken ist, was für eine Katastrophenstimmung da in Deutschland war. Dann können Sie sich vorstellen, wie das in Russland war. Gleichzeitig haben sich die staatlichen Institutionen fast aufgelöst. Es gab einen Krieg im Land mit dem Tschetschenienkrieg, mit vielen, vielen 10.000 Toten. Was sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat, ist, dass Freiheit und Demokratie, jedenfalls das, was die Menschen dort als Freiheit und Demokratie erlebt haben, die Menschen weniger schützt, dass es eher den Reichen nützt als den Armen. Dass es letztendlich eben nicht dazu führt, das, was man gehofft hat, dass es ein besseres Leben gibt. Und dann ist Putin gekommen, Anfang der 2000er Jahre. Er ist gekommen schon, als die wirtschaftliche Lage sich wieder verbessert hat. Insbesondere der Ölpreis ist damals sehr stark gestiegen. Und er hat das genutzt. Er hat Freiheit beschnitten. Aber gleichzeitig ist der Wohlstand gewachsen. Und die neue Lehre oder die neue Erfahrung der Menschen ist gewesen, weniger Freiheit, aber mehr Wohlstand. Und insofern bestimmt eben diese Erfahrung der 90er Jahre immer noch das, was die Menschen heute denken. Wenn man dann sagt, ja, aber jetzt gibt es Krieg unter Putin und nach der Finanzkrise 2009, 2010 ist es auch nicht mehr so viel besser geworden und die Wahrscheinlichkeit, dass Putin diesen Boom der 2000er Jahre wiederholen kann, ist nicht besonders groß, dann sagen die Menschen, ja, das mag ja alles sein, aber was ist die Alternative? Wer kann dann ansonsten kommen? Wird es besser werden, wenn es jemand anders sein wird? Und die meisten Leute antworten, ich halte mich dann doch lieber an das, was wir im Moment haben. Das ist besser als das, was wir früher hatten, und suche nicht nach einer Alternative.
Interessant ist ja, was die Menschen, wie Sie schreiben, im kollektiven Gedächtnis als das Gegenstück zu den chaotischen 90ern haben. Was antworten die Menschen, wenn man sie fragt, wann es Russland am besten gegangen ist?
Ja, da gab es eine Reihe von interessanten Umfragen, und die besten Bewertungen haben die 70er Jahre bekommen unter Leonid Brezhnev. Das war eine Zeit, in der es sehr, sehr ruhig im Land war. Es war schon der stalinistische Terror war schon fast eine Generation vorbei. Die Menschen lebten ein vielleicht langweiliges, aber relativ sorgenfreies Leben. Es gab genug zu essen, es gab genug Kleidung, alles im bescheidenen Maßstab. Aber das Leben war berechenbar. Sozusagen. Also die Leute, es gab keine großen Überraschungen. Die von eben erwähnten 90er Jahre, aber auch noch bis heute, sind dagegen eine Zeit, in der sich immer und ständig alles ändert. Und Putin hat seine ersten Wahlen damit gewonnen, dass er Stabilität versprochen hat und diese auch in gewisser Weise diese Stabilität auch geliefert hat. Und das ist das, was viele Menschen in Russland wollen, ein stabiles Leben, ein berechenbares Leben. Und da werden diese ursprünglich als langweilig empfundenen 70er Jahre werden zu einem ja fast schon strahlenden Beispiel.
Also die Freiheit war nicht so groß, aber uns ging es einigermaßen berechenbar gut. Das ist so das Gefühl, was die Menschen...
Die Freiheit war überhaupt nicht groß, ja. Es war unfrei.
Gab es nicht,
ja. Wer sich dagegen gewehrt hat, wie das Land geregiert worden ist, wer irgendwelche abweichenden Meinungen geäußert hat, der ist repressiert worden, er ist im Gefängnis gelandet, hat ansonsten andere Probleme bekommen. Aber es war eben stabil, und wenn man sich angepasst hat, konnte man einigermaßen gut leben.
Wir hören eine nächste Frage.
Welche Chance sieht der Autor für im Ausland lebende russische Dissidenten nach dem Ende der Putin-Ära, Einfluss auf die russische Politik nehmen zu können?
Bitte schön.
Die Chancen sehe ich nicht sehr groß. Auch historisch ist es gesehen, ist es so gewesen, dass nach dem Ende der Sowjetunion die Dissidenten im Ausland keine besonders große Rolle gespielt haben in der Politik im Land. Eigentlich hat niemand von ihnen eine nennenswerte politische Karriere gehabt. Das ist auch etwas, was nicht russlandspezifisch ist. Das konnte man und kann man auch an anderen Exil-Communities sehen, der chinesischen beispielsweise oder zum Beispiel der spanischen unter Franco oder auch der deutschen im Nationalsozialismus. Die Menschen, die aus dem Land weg sind, die aus dem Land raus mussten, es ist ja in der Regel nicht ihre Wahl und es ist nicht ihre freie Entscheidung, das zu machen, werden im Land häufig sehr skeptisch beurteilt und verlieren auch relativ schnell den direkten Zugang zum Land. Insofern denke ich, dass die Erneuerung nach Putin, wenn es denn eine Chance auf Erneuerung geben wird, aus dem Land kommen muss und das Exil ist zwar wichtig, auch als Gedächtnis, auch jetzt als Leute, die gerade mit den neuen technischen Mitteln, mit dem Internet in das Land hineinwirken, aber ich fürchte, dass ihre politische Rolle nach dem Ende von Putin nicht sehr groß sein wird.
Sehen Sie denn diese Kräfte im Land? Also arbeiten Menschen zum Beispiel Memorial verdeckt jetzt gerade weiter? Ist das möglich? Gibt es da Aktivitäten, die man natürlich da nicht so wahrnimmt?
Ja, es gibt Aktivitäten. Es gibt auch viele neue zivilgesellschaftliche Gruppen, wenn man das überhaupt Gruppen nennen kann. Aber das ist eben alles ein wenig, ja, sie müssen unter dem Radar des Staates arbeiten. Sie müssen sich verbergen. Es kann keine offene Arbeit geben. Insofern ist das jetzt relativ schwer einzuschätzen, wie stark das ist und wie groß das noch ist. Das wird man dann sehen, wenn es sich wieder öffnet. Aber wenn man sich zum Beispiel wieder das Beispiel der Sowjetunion am Ende der Sowjetunion, Perestroika und Glasnost anschaut, wie dort das gesellschaftliche Initiative, zivilgesellschaftliche Initiative geradezu explodiert ist, als das wieder möglich war, dann ziehe ich auch daraus Hoffnung, dass das in Russland wieder möglich sein wird.
Wolfgang Zapp hat uns geschrieben, können Sie noch kurz auf die Rolle der reichen Oligarchen im putinischen Regime eingehen? Die Frage von Wolfgang Zapp.
Da muss man vielleicht als erstes mal sagen, die sogenannten Oligarchen sind keine Oligarchen mehr, und zwar schon ziemlich lange. Oligarchie ist ja die Herrschaft einer kleinen Gruppe von Leuten, die gleichzeitig über wirtschaftliche und politische Macht verfügen. Das war so in der letzten Amtszeit von Boris Jelzin in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Da hat eine kleine Gruppe von sehr, sehr reichen Leuten, die im übrigens unter Jelzin so reich geworden sind, im Wesentlichen die Politik bestimmt oder in großen Teilen die Politik bestimmt. Dem hat Putin ein Ende gesetzt und dafür hat er sehr viel Zustimmung in Russland bekommen. Er hat aber anstelle dieser reichen Leute seine eigenen Leute gesetzt. Die reichsten Leute in Russland heute sind Anhänger und Freunde und Weggenossen von Putin. Die reichen Oligarchen, die weiter im Land oder die sogenannten Oligarchen, die weiter im Land geblieben sind, spielen politisch keine Rolle mehr. Sie spielen wirtschaftlich noch eine Rolle, aber politisch haben sie nach der Pfeife von Putin zu tanzen. Mhm. Und was passiert, wenn man das nicht macht, hat man ja an Chodorkowski gesehen, der 10 Jahre dafür im Gefangenenlager gebüßt hat.
In dieser ganzen Erzählung, die Putin verbreitet, ist ja auch der Begriff Oligarch, wenn ich das richtig verstehe, in den Ohren der Menschen in Russland, auch sozusagen ein Echo der 90er Jahre, auch dort ein Verweis auf die 90er, oder?
Ja, das ist auch das ist ein abschreckendes Beispiel, dass eben nicht der gewählte Präsident Boris Jelzin die Fäden in der Hand gehabt haben soll. Und in der zweiten, wie gesagt, in seiner zweiten Amtszeit war das tatsächlich auch wohl nicht mehr so klar, sondern eben eine nicht gewählte Gruppe von reichen Leuten, die das Schicksal des Landes bestimmt. Das wollen die Menschen auch in Russland nicht. Auch in Russland, ja, auch Putin muss sich immer sozusagen demokratisch legitimieren. Er muss immer sagen, ich stehe für die Mehrheit. Ich bin gewählt worden. Die Wahlen finden, trotzdem sie orchestriert sind und kontrolliert werden, aber die Wahlen müssen stattfinden. Das ist sozusagen die Begründung, warum er Präsident sein kann. Er ist nicht von Gott eingesetzt, wie das der Zar mal gewesen ist.
Demokratie heißt ja, wenn wir jetzt nach vorne schauen, es gibt Menschen, die sich aus eigenem Antrieb immer wieder dafür einsetzen. Sie beschreiben in einem Kapitel sehr interessant die soziologischen Hintergründe, die man dabei in Russland beobachten kann. Wichtig ist dabei die vom Staat systematisch immer wieder reproduzierte Teilung des Landes. Und da sind die Begriffe Macht und Volk. Was meint diese Zweiteilung? Was meint Macht? Was meint Volk hier?
Ja, in Russland gibt es sozusagen in der Vorstellung vieler Menschen diese beiden Sphären. Es gibt die Sphäre der Macht, Vlast auf Russisch, die fast so eine Art Person ist, mit eigenem Recht. Und auf der anderen Seite stehen die Menschen, das Volk, die von dieser Macht abhängen. Diese Teilung reproduziert dieses nach oben schauen, wir können ohnehin nichts machen, wir sind die kleinen Menschen und wir sind von dieser Macht abhängig, die aber ein Recht über uns hat, wie ein Subjekt aus eigenem Recht ist, der wir als Volk etwas schulden.
Also die Bevölkerung ist in einem permanenten Zustand des Schuldgefühls. Inwiefern nochmal Schuld? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen.
Ja, Schuldgefühl auch darin, dass die Regeln und die Gesetze, die in Russland herrschen, so konstruiert sind, dass sie eigentlich nie wirklich erfüllbar sind. Der Staat hat immer die Möglichkeit und die meisten Menschen wissen, dass ich kann im Grunde nicht vernünftig leben, indem ich alle Gesetze einhalte. Ich muss immer wieder Gesetze verletzen. Außerdem sind Gesetze häufig so ungenau formuliert, dass sie einen großen Interpretationsspielraum haben. Da es keine unabhängige Justiz gibt, interpretiert der Staat, interpretiert die Administration, die Verwaltung, wie diese Gesetze angewandt werden müssen. Das hält die Menschen sozusagen in einer ständigen Schuld gegenüber dem Staat, weil sie ständig Gesetze verletzen. Das wird in zwei Richtungen benutzt. Der Staat benutzt es, um damit zu drohen, wenn du das jetzt, du hast jetzt das Gesetz verletzt, also wirst du bestraft. Und die Menschen wollen natürlich die Gesetze nicht verletzen und fühlen jederzeit eine gewisse Schuld dem Staat gegenüber.
Und das führt auch zu so einem Zwiedenken, glaube ich, so formulieren Sie das. Wenn wir jetzt in den letzten 5 Minuten tatsächlich noch nach vorne schauen, das Levada-Zentrum, das Sie zitieren, spricht von bedeutender Unterstützung Putins und seines Kriegs in der Bevölkerung, haben wir schon gesagt. Viele widersprechen auch nicht dem Narrativ des Abwehrkampfs gegen einen kollektiven Westen. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, wenn das tatsächlich so ist, wenn es diese Haltungen gibt, wäre dann eine künftige Demokratie in Russland nicht genauso gefährlich für Russlands Nachbarn wie eine Diktatur?
Wenn das so weiter bleibt, ja. Also es gibt keine Garantie dafür, dass Russland in ein demokratisches Russland friedlicher wird, als es das diktatorische Russland heute ist. Historisch gibt es aber die Erfahrung, dass demokratische Länder weniger Krieg untereinander führen, als das autoritär regierte Länder tun. Und deswegen die Hoffnung, dass das auch auf Russland zutrifft.
Sie nennen im Buch 3 Szenarien, wie es mit Russland weitergehen könnte. Die Szenarien heißen Kontinuität, Krise und Umsturz. Vielleicht können wir in aller Kürze auf diese 3 Szenarien eingehen. Also Kontinuität würde was
Kontinuität
bedeuten?
Kontinuität würde heißen, dass auch nach Putin jemand Ähnliches oder in einer ähnlichen Konstellation die gleiche Politik weitermacht wie Putin. Krise ist, es wird eine nach Putin eine Staatskrise geben und eventuell eine Änderung der Politik. Eventuell sieht ein Teil der gegenwärtigen Elite und dafür gibt es Anzeichen, dass diese Konfrontation mit dem Westen, die Putin eingegangen ist, nicht wirklich gut ist für das Land und man deshalb wieder zu einer Verständigung kommen möchte. Das könnte dann zusammenhängen mit einer Demokratisierung und auch wieder einer Öffnung des Landes. Umsturz, es könnte aber auch sein, dass das Land nach Putin in je nachdem, wie auch der Krieg gegen die Ukraine ausgeht, wieder in ein Chaos stürzt. Und es gibt viele Fantasien darüber, dass Russland auch zerbrechen könnte wie die Sowjetunion. Auch dieses Szenario, dann eventuell sogar mit Bürgerkriegen im Land, ist nicht auszuschließen.
Das heißt, welche konkrete Rolle spielt bei der Wahrscheinlichkeit dieser Szenarien tatsächlich der Ausgang des Krieges in der Ukraine?
Eine große Rolle. Viel wird davon abhängen, ob wer auch immer das Land dann reagiert, Putin oder jemand anders, den Ausgang dieses Krieges als Sieg und nicht als Niederlage wird darstellen können und ob die Menschen das glauben. Davon wird auch in sehr großem Maße die Stabilität des Landes abhängen.
Jetzt ist Donald Trump ab morgens, glaube ich, die Inauguration, der neue Präsident der USA. Welchen Einfluss könnte er möglicherweise auf die Weiterentwicklung, auf den Fortgang des Geschehens nehmen? Wagen Sie da eine Prognose?
Ich glaube, dass der Einfluss weiterhin relativ, also auf das, was in Russland passiert, relativ klein sein wird. Das Land ist zu groß, als dass es von außen sehr stark Einfluss genommen werden kann. Was den Krieg anbelangt, bin ich auch eher skeptisch, dass es da schnelle Lösungen gibt. Die Positionen von Russland und der Ukraine sind einfach zu diametral entgegengesetzt. Es gibt kein Vertrauen darin, dass Putin in irgendeiner Weise zu irgendeinem Kompromiss bereit und auch fähig wäre. Insofern, ich sehe nicht, dass Trump dort sehr viel mehr oder besser machen könnte, als Biden das gemacht hat.
Wie sind das zum Schluss gefragt? Wie sind jetzt Ihre konkreten Pläne? Gibt es Pläne, dass Sie demnächst dann nochmal zurück nach Moskau, zurück in Ihre Wohnung, ja, zurück zu Ihrem Lebensmittelpunkt können?
Meine Wohnung, mein sozusagen der materielle Teil meines Lebens ist dort. Und ich habe das noch nicht ausgeschlossen. Ich denke, dass ich im Frühjahr darüber nachdenken werde und dann, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, es ist eine Risikoeinschätzung. Es gibt keine festen Kriterien, es ist sicher für mich oder es ist nicht sicher für mich, sondern ich muss das für mich einfach entscheiden.
Wir drücken Ihnen die Daumen, bleiben Sie sicher und alles Gute. Danke Ihnen herzlich, Jens Siegert, schöne Grüße, danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen für die Einladung.
Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach. Hirzel Verlag. 200 Seiten, kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Achim Bolander aus Nonnweiler, an Margret Frei aus Bexbach und an Helmut Bill aus Klarental. Kommende Woche sprechen wir mit Ingo Frohböse mal wieder darüber, wie wir fröhlich und fit bleiben in dieser Zeit der Krisen. Energize your life. Mehr Energie mit dem Powermix aus Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. So nennt sein Verlag das Buch. Ansätze zur Lösung, die vier Bausteine Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Der Sportwissenschaftler wird bestimmt wieder für uns viele konkrete Hinweise haben, wie wir mehr Sport treiben können, vielleicht auch unsere Vorsätze doch noch schaffen können. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen finden Sie immer auch auf srkultur.de und da steht auch, wie Sie im Vorhinein mitmachen können, selbst wenn Sie die Sendung dann nicht live im Radio, sondern als Podcast hören wollen. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema den Podcast Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute prägt. Er nimmt uns in mehreren Folgen mit ins Russland. Vor 25 Jahren ein No-Name aus St. Petersburg will neuer Präsident werden. Doch dafür muss dieser Wladimir Putin den Russen erst schmackhaft gemacht werden. Ein Besuch Putins bei seiner alten Lehrerin hilft. Wir sprechen mit jemandem, der beim Sekttrinken mit dabei war. Außerdem lernt Putin, dass Krieg gut für seine Beliebtheit ist. Und dann trinkt Bundeskanzler Gerhard Schröder auch schon ein Bier mit Putin in einer brennenden Sauna. Davon erzählt dieser interessante Podcast. Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute prägt. Vier Folgen finden Sie in der ARD Audiothek.